In unserer Predigtserie durch das Markus-Evangelium sind wir in Kapitel 13, mitten in dieser spannenden und bemerkenswerten Ölbergrede angelangt. Was für eine Prophezeiung! Das haben wir beim letzten Mal betrachtet. Und wir möchten heute fortfahren in der Betrachtung dieser einer der erstaunlichsten Prophezeiungen der Bibel. Lass uns heute die Verse 9 bis 13 betrachten und sie zum Anfang gemeinsam lesen. Hier spricht Jesus Christus: Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden, und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern, und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Der Titel dieser Predigt lautet: Zeugen des Heiligen Geistes. Zeugen des Heiligen Geistes. Die unter euch, die schon lange mit unserem Herrn gemeinsam wandeln, als Christen, kennen bestimmt solche Situationen. Man ist entweder irgendwo vollkommen unvorbereitet oder man weiß schon, was auf einen zukommt. Aber plötzlich sagt jemand: Hä? Du bist Christ? Oder: Hä? Warum machst du das denn so und so? Wie komisch bist du denn? Jetzt sag doch mal, was soll das? Was machst du hier? Warum machst du das so? Was soll das bedeuten? Diese Situation kommt für manche von euch vielleicht häufiger, als ihnen lieb ist. Für manche von euch kommt diese Situation vielleicht ab und zu mal. Für manche von euch kommen sie selten, aber ihr wisst, sie kommen manchmal. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir als Christen vor Menschen stehen, die uns so angucken mit solchen Augenbrauen und sagen: Warum tust du das? Antworte mir. Das finde ich seltsam, das ist komisch, das ist so strange, warum verhältst du dich so, warum redest du so, warum hast du das gemacht? Das sind die Situationen, von denen Jesus hier spricht zu seinen Jüngern. Und er sagt: Ihr werdet in diese Situation kommen. Ihr werdet vor Gerichte geführt werden, vor Könige, vor hohe Räte, in Synagogen, und ihr werdet Zeugen des Heiligen Geistes sein. Sie werden euch hassen, sie werden euch zur Rede stellen, und in diesen Drucksituationen, wo euch der Schweiß auf die Stirn tritt und ihr sagt: Wie erkläre ich denen das? Was sage ich denen? Wie soll ich mich jetzt hier verteidigen? Wie komme ich hier wieder raus? In diesen Situationen werde ich euch stellen. Denn ihr seid meine Zeugen, die Zeugen des Heiligen Geistes. Und wir wollen von ihnen lernen, denn wir sind in gewisser Weise ja auch ihre Nachfolger. Das, was ihnen geschieht, das geschah immer wieder Christen über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Nicht nur sie waren Zeugen des Heiligen Geistes, auch wir sind es heute noch. Und so lasst uns heute ihre Zeugenschaft betrachten und auch für uns davon lernen, Zeugen zu sein in dieser Welt, Zeugen zu sein des Heiligen Geistes und Zeugen zu sein bis ans bittere Ende, bis in die größten Drucksituationen hinein. Und das sind die drei Punkte der heutigen Predigt. Zeuge zu sein vor der Welt, Zeuge zu sein des Heiligen Geistes und Zeuge zu sein bis zum allerbittersten Ende. Aber weil wir mittendrin sind in einer Rede, lasst mich nochmal ganz kurz euch den Kontext dieser Rede in Erinnerung rufen. Also wir sind in der Ölbergrede, in der großen Prophezeiung über das kommende Gericht, über Jerusalem und den Tempel, das Ende der Weltzeit, wie die Jünger Jesus gefragt haben. Und ein neues Reich Gottes wird hereinbrechen, das sagt Jesus seinen Jüngern. Das Reich Gottes, das sagt er in Kapitel 12, wird genommen werden von diesen bösen Weingärtnern, von diesem ehebrecherischen Volk Israel. Nur ein Überrest wird übrig bleiben und es wird einem neuen Volk gegeben werden. Das geschieht 70 nach Christus, 37 Jahre nach dieser Rede, durch Titus, den Römer, zusammen mit seinen Legionen. Und er kommt nach Jerusalem und belagert es, katastrophale Zustände. Die Drangsal bricht herein und dann wird der Tempel zerstört. Aber in diesem ersten Teil der Ölbergrede, da lesen wir noch nichts von dieser großen Drangsal. Da geht es auch noch nicht um Jerusalem oder irgendwelche Tempelzerstörungen. Das kommt beim nächsten Mal, sondern hier geht es um den Anfang der Wehen, sagt Jesus in Vers 8. Das sind die Anfänge der Wehen. Vers 7, es ist noch nicht das Ende. Wir reden hier quasi über die Vorzeichen. Und Wehen, das sind Dinge, die die Frau vorbereiten auf die Geburt. Es sind vorbereitende Vorzeichen. Gott dreht die großen Räder der Weltgeschichte, damit im April 70 nach Christus General Titus vor Rom stehen wird. Und damit die Dinge geschehen müssen und geschehen werden, die vorher geschehen müssen, laut Gottes Plan. Und ein Teil dieses Plans haben wir gelesen. Zum Beispiel allen Heidenvölkern muss das Evangelium verkündigt werden. Ja? Also Gott dreht alle Räder, damit alles passiert, hin auf diesen einen Fokuspunkt, auf dieses Datum 70 nach Christus. Und auch was die Jünger hier erleiden, ist Teil von dieser großen Vorbereitung, von diesen Wehen, die auf die Geburt dieses Endes der Weltzeit vorbereiten. Beim letzten Mal hatten wir gelesen, wie Jesus seine Jünger warnt und sagt, habt Acht auf euch selbst. Guckt hier rein, auf euer Herz. Die Krise ist nicht da draußen. Die wahre Krise wird hier drin passieren. Falsche Christusse werden kommen. Angst wird euch anschleichen und versuchen zu überfallen. Habt Acht auf euch selbst, dass ihr nicht auf Menschen achtet wie auf Gott und nicht auf euch selbst achtet wie auf Gott. Und nun fährt er fort, nachdem er sie gewarnt hat vor Kriegen und Kriegsgeschrei und eben vor den Ängsten und vor den Verführungen. Und er fährt hier fort, und es kommt etwas Neues dazu. Er möchte seine Jünger weiter vorbereiten auf diese Wehenzeit. Und nicht nur werden sie irgendwie passiv von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Sie werden nicht nur Unruhen hören und von Hungersnöten hören und mit Ängsten und Verführungen zu tun haben. Sie selbst werden betroffen sein. Sie selbst. Und die Art und Weise, wie Jesus in diesem Text hier darstellt, was mit den Jüngern passiert, lässt sich sehr gut an den Verben, an den Tätigkeitswörtern ablesen, die er hier benutzt. Schaut mal, was Jesus hier sagt von den Jüngern. Sie werden ausgeliefert in Vers 9, den Gerichten. In Vers 11 werden sie ausgeliefert, Antwort zu geben. Und in Vers 12 werden sie ausgeliefert zum Tod. In Vers 9 werden sie gestellt vor Fürsten und in Vers 11 werden sie weggeführt. Die Jünger sind hier nicht die Agierenden. Sie sind nicht die, die was tun. Die Jünger sind wie Objekte, mit denen irgendwie gespielt wird, wie Spielbälle großer Mächte, die Gerichte übergeben, die an die Fürsten und die Fürsten übergeben, die dahin, wie Objekte, ja wie, ich muss euch sagen, wie Pakete. Ausgeliefert, hingestellt, erinnert mich an einen Postboten, der ein Paket nimmt und dann zack, dann liefert er das aus und bringt es weg. So wird es diesen Jüngern gehen. Die werden von einer Hand in die anderen gegeben werden, wie ein Stück Vieh, wie ein Sack, wie ein Spielball. Und die Jünger werden sich wahrscheinlich fühlen wie, was passiert denn hier? Wir sind in den Händen von mächtigen, großen Leuten, die mit uns tun und machen, was sie wollen. Diese mächtigen Fürsten und Gerichte und diese mächtigen Synagogen, die haben hier die Macht, die schieben uns einfach weiter. Aber Jesus' Punkt ist, ein größerer Wille ist am Werk. Ein größerer Machthaber hat die Fäden in der Hand. Es sind die Wehen, vorbereitende Schmerzen für das, was kommen muss. All dies ist Teil des großen Planes Gottes. Ihr seid nicht in der Hand von bösen Mächten. Ihr seid in der Hand der guten Macht. Und diese gute Macht ist nicht nur über euch, sie ist sogar in euch. Auch als Christ mag man manchmal das Gefühl haben, man ist fremdbestimmt und wird von einer schlimmen Situation in die Hand einer nächsten schlimmen Situation geworfen, wie ein Paket ausgeliefert, von dem einen Bösewicht zum nächsten, von der einen Schwäche zur nächsten. Aber dieser Text spricht uns Mut zu, du bist nicht in der Hand von bösen Mächten und Umständen, sondern in der Hand Gottes, der dich gebraucht, gerade in widrigen Umständen. Und zwar ein Zeuge zu sein eines anderen Geistes, den die Welt nicht kennt, nicht hat, den sie hasst. Zeugen des Heiligen Geistes. Und das lasst uns heute Morgen betrachten. Lasst uns erstens betrachten, dass Jesus Nachfolger Zeugen sind für die Welt. Jesus Nachfolger sind Zeugen für die Welt. Lasst uns lesen nochmal Vers 9 und 10. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Jesus erklärt nicht mal her, wer das Sie ist. Sie werden euch ausliefern. Ist vollkommen egal. Es ist ja nicht nur ein Gericht, nicht nur eine Synagoge, an die die Jünger ausgeliefert werden. Das sind Gerichte und Synagogen in der Mehrzahl. Das ist quasi, diese Jünger werden sich darauf einstellen müssen, dass ihnen das vielfach passiert, dass ihnen das allen passiert. Das wird nicht einmal nur irgendwo sein, sondern das wird die Regel sein, überall. Sie werden an die Gerichte, an den Sanhedrin und an die Synagogen ausgeliefert werden. Das waren jüdische Zusammenkünfte. Die Synagoge, so etwas vielleicht vergleichbar wie seine Kirchengemeinschaft, ja, wenn sie zum Gottesdienst zusammenkommt. Und der Sanhedrin war so etwas wie ein politisches Parlament, wo man sich traf. So kann man das vergleichen. Sie würden von ihren eigenen Landsleuten gehasst werden. Das sagt Jesus hier. Die würden sie auch schlagen. Ja, und nicht genug. Die würden sie weitergeben zu den Fürsten, damit die Fürsten und Könige ihnen noch Schlimmeres antun, noch mehr Böses antun. So groß ist der Hass bei diesen Leuten, bei ihren eigenen Landsleuten. Den Jüngern ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Aber den Weg, den Jesus dort beschreibt, den sie gehen werden, das ist genau der Weg Jesu. Synagoge, Gericht, also Sanhedrin, hoher Rat, übergeben an die weltliche Gewalt, die weltlichen Fürsten, zum Zeugnis, ja, das ist genau der Weg Jesu. Sie werden den Weg Jesu gehen, das sagt er ihnen ganz deutlich. Aber nicht nur den Weg Jesu werden sie gehen. Sie werden auch mit dem Auftrag Jesu gehen, als echte Christen, als kleine Christusse, imitieren sie ihren Meister, das kündigt er ihnen jetzt schon an. Und was war der Auftrag Jesu? In Johannes 18 steht Jesus vor Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter. Und er sagt zu dem Römer: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Ich bin gekommen und geboren mit einem Ziel, mit einem Zweck, Zeuge zu sein. Zeuge zu sein. Jesus kam nicht nur als Opfer für Sünden. Er kam nicht nur als Opfer für die Erlösten. Er kam als Zeuge auch für die Unerlösten. Und diese Unerlösten, die werden vielleicht nicht hören. Aber es ist Gottes Wille, dass sie von irgendjemandem einmal hören, was die Wahrheit ist. Dass irgendjemand es ihnen verkündigt. Und dass sie am Ende nicht sagen können, ich habe nichts gewusst. Und Jesus sagt, dazu bin ich gekommen und dazu werde ich euch schicken und ihr müsst leiden, aber es ist Gott so wichtig, ihr sollt Zeugen sein vor dieser Welt. Und darauf werden sie mit Hass reagieren, natürlich. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 7, mich aber hasst sie, und er redet von der Welt, mich aber hasst die Welt, denn ich bezeuge ihr, dass ihre Werke böse sind. Ich bin ein Zeuge ihrer Bosheit. und ihre Reaktion ist Hass. Aber trotzdem zeuge ich davon. Denn ich bin als Zeuge gesandt in die Welt, zu zeugen von ihrer Bosheit. Und das ist derselbe Auftrag der Jünger. Zeuge sein in dieser Welt, die sie hasst. Sie werden nicht einfach nur verfolgt, weil sie halt zum Reich des Lichtes gehören und Reich der Finsternis geht dagegen. Sie werden verfolgt, weil Gott einen Plan hat. Und dieser Plan ist das Zeugnis. Sie werden verfolgt mit einem Zweck, mit einem Ziel, mit dem Plan Gottes, Vers 9, ihnen zum Zeugnis. Das ist Gottes Plan. Jetzt fragen wir uns, warum? Warum möchte Gott das? Inwiefern ist das eine Wehe? Okay, Schmerz bereitet auf die Geburt. Inwiefern bereitet das vor? Was hat das dann zu tun mit dem Großen und Ganzen der Ölbergrede? Lass uns das gucken in Vers 10. Allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Hier sehen wir deutlich, was passieren muss vor diesem Gericht. Anfänge der Wehen. Das sind die großen Räder, die Gott in Bewegung setzt. Das ist, was passieren muss. Die Heidenvölker müssen von Gott hören. Also Gott sendet seine Jünger hinaus in die Welt, vor diese Könige, zu diesen Heidenvölkern, damit sie hören, das Evangelium. Und in der Apostelgeschichte haben wir viele Beispiele dafür, wie Paulus vor diesen großen Königen und Fürsten und Statthaltern und was auch immer redet. Und was für einen Effekt das hat. Selbst in Rom schreibt er in seiner Gefangenschaft, dass einige vom Haushalt des kaiserlichen Hofes, Christen geworden sind. Kaiser selbst nicht, aber einige sind Christen geworden. Und wir sagen, ja, das ist Gottes Plan. Schmerzvoll, ja, wie eine Wehe. Aber es ist Gottes Plan. Es muss verkündigt werden. Es ist keine Option, nicht verhandelbar. Die Heiden müssen hören, denn aus ihnen wird Gott sein neues Bundesvolk rekrutieren. Erinnert euch an Markus 12. Es wird genommen werden von dieser Generation und einem neuen Volk gegeben werden, das die Früchte des neuen Reiches bringt. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber okay, allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden? 70 nach Christus? Allen Heidenvölkern? Ist das wirklich passiert? Kann das sein, dass diese Prophezeiung wahr geworden ist? Die Antwort ist ja. Die Heidenvölker, um die es hier geht, sind nicht irgendwie die Inuit oder die Aborigines in Australien, sondern die Heidenvölker, die von denen das Alte Testament spricht, das sind die Heiden, die Assyrer und die Ägypter. Zum Zeugnis. Ihnen zum Zeugnis. Und dann sind wir gefragt, nicht zurückzuweichen, nicht in Angst uns zurückzuziehen, sondern zu vertrauen, dass in diesem Moment die Worte gegeben werden, die Gott uns schenkt. Denn es ist sein Plan, dass sein Evangelium verkündigt wird. Wie oft haben wir das bei der Straßenevangelisation? Wir verkündigen Leuten das Wort, die einfach den Kopf schütteln, die uns verspotten, die überhaupt nichts damit anfangen können wollen. Haben wir in dem Moment versagt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Es ist Gottes Wille, ihnen zum Zeugnis. Der Gefangene Paulus schrieb an Timotheus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 3. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Überleg mal, was das heißt. Leide mit. Paulus ist im Gefängnis. Was will er von Timotheus? Leide mit. Will er, dass er Timotheus jetzt zu den Römern geht und sagt, bitte inhaftieren Sie mich auch dort, wo der Paulus gerade sitzt? Natürlich nicht. Aber er fordert Timotheus zu etwas auf, nämlich zu einer Einstellung, bereit sein, Leid auf sich zu nehmen. Leide mit. Und das ist der Ruf der Apostel, dieser ersten Generation zu uns Christen hier in Volgensburg im 21. Jahrhundert. Leide mit. Leide mit als ein guter Streiter Jesu Christi. Als ein Zeuge des Evangeliums. Und wenn die Situation kommt, weich nicht aus, knick nicht ein, leide mit. Denn auch ihr seid Zeugen für diese Welt. Und jetzt kann man sich fragen, wenn wir uns betrachten, wie vehement die Krise über diese Jünger hineinbrechen wird. Und es wird vehement. Es wird so schlimm, dass in diesen selbst Familien vielleicht dieser Christen, die, was sagt Jesus, die Kinder helfen werden, dass ihr Papa getötet wird. So schlimm wird das werden. Wie schlimmer kann Schmerz sein? Und in diesen Situationen als Zeuge dazustehen und nicht zusammenzubrechen, nicht zu verstummen, sondern ein treuer Zeuge zu sein. Wie können wir das schaffen? Zweiter Punkt. Jesus Nachfolger sind Zeugen des Heiligen Geistes. Jesus Nachfolger sind Zeugen des Heiligen Geistes. Vers 11. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt. Und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Gott wird seine Jünger zu allen Heidenvölkern schicken. Vers 13, ihr werdet von allen gehasst werden. Super. Perfekte Ausgangslage. Wie kann ein Mensch das aushalten, diesen übermenschlichen Auftrag, gesandt zu werden zu den Hassern und dort noch Zeuge zu sein? Die Antwort ist, Jesu Nachfolger sind nicht nur Zeugen für die Welt, sind auch Zeugen eines Geistes, der in ihnen tätig, kräftig wirkt, der ihnen Dinge gibt, der in ihnen ist, der die Situation kennt, der für sie ist, der ihnen gibt, was sie in dieser Situation brauchen, um Zeugen zu sein. Jesus erwähnt hier, wie im Vorbeigehen, aber das ist typisch Markus, eine riesige Wahrheit des neuen Bundes. Nämlich, der Heilige Geist wird auf die Jünger Jesu kommen, er wird auf ihnen bleiben und er wird ihnen praktisch fühlbar in ihrem Auftrag helfen. Sie befähigen, Zeugen zu sein. Er wird ihnen Worte geben. Er wird quasi aus ihnen heraus sprechen, wie ein Sprachrohr sie benutzen. Im Markus-Evangelium erfahren wir nicht viel über diesen Heiligen Geist. Andere Evangelien geben uns mehr Einblick. Aber in Markus 1, Vers 8 prophezeit Johannes der Täufer, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und hier sehen wir bereits eine Situation, wo dies geschehen ist. Jünger getauft mit Heiligem Geist. Und warum sagt ihnen Jesus das? Warum erzählt er ihnen hier, dass der Heilige Geist in ihnen sein wird und ihnen Worte geben wird? Nun, um sie zu trösten. Es soll sie trösten. Jesus ist nicht mehr da. Das wäre schön, noch mit ihm zu wandeln. Er hat sich immer gekümmert um diese Streitgespräche mit Pharisäern und Schriftgelehrten und mit all diesen Leuten. Die Jünger konnten dabei stehen und zuhören. Aber er ist nicht mehr da. Und deswegen tröstet er sie damit, dass eine andere Macht bei ihnen sein wird, ihnen zu helfen. Hört mal, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 16. Jesus sagt: Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Was Jesus hier verheißt, ist, dass ein anderer Beistand kommen wird. Welcher ist der erste Beistand? Das ist klar, Jesus ist der erste Beistand. Aber ein anderer Beistand wird kommen, ein anderer Jesus-Vertreter. Das, was Jesus für die Jünger war, jemand anderes wird diese Rolle einnehmen, nämlich der Geist der Wahrheit. Und Jesus beschreibt ihn hier mit dem Wort Parakletes, Beistand. Nun haben wir in unseren Übersetzungen oft sowas wie Tröster. Auf Englisch Comforter. Das klingt so ein bisschen so wie so ein netter Typ, wenn es dir richtig schlecht geht und du nach Hause kommst und verheult bist, weil es dir irgendwie so dreckig geht, der sagt: Hey, komm, erzähl mir mal, wie es dir geht. Schütt dein Herz aus, ich habe dir eine Tasse Tee gemacht. Jetzt erzähl mir mal. Das ist nicht, was gemeint ist. Der Heilige Geist ist nicht so ein passiver Kummerkasten, der mal zuhört und der irgendwie mit ein paar positiven Emotionen über das Elend der Welt hinweghilft. Das Wort Beistand heißt Parakletes. Ein Parakletes, das war ein Tröster, aber das war, müsst ihr euch vorstellen, eine Art Familienanwalt. Das war ein Freund der Familie, der in Gerichtsprozessen oder in großen Krisen der Familie Beistand. Ihr könnt euch das vorstellen, vielleicht ist der Mann gestorben, irgendjemand, alles in den Tränen und der Parakletes kommt und der ordnet so die Sachen. Der guckt, dass alles läuft, dass der Hof läuft und so, der springt ein. Oder bei einem Gerichtsprozess, man weiß gar nicht mehr vor Wut oder vor Traurigkeit, wo einem die Sinne stehen, man ist ganz durch den Wind, der Parakletes kommt und spricht für einen vor Gericht, vertritt einen vor Gericht, berät einen im stillen Kämmerlein. Das war der Parakletes, der Familienanwalt. Und das ist das, was Jesus verspricht. So ein Typ ist der Heilige Geist. Ein Parakletes, eine Kraft aus der Höhe, kein Kummerkasten, der ein paar positive Emotionen gibt, sondern eine praktische Kraft aus der Höhe. Jesus sagt seinen Jüngern ja hier, nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist, das ist nicht irgendwie so ein passiver Wohlfühlgeist, das ist ein aktiver, tätiger, befähigender Geist, der ihn in der Situation hält. In Johannes 16, Vers 8 sagt Jesus, er spricht vom Geist, er wird die Welt überführen. Er von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, er wird es tun. Das ist sein Job, das ist sein Auftrag, er wird es tun. Jesus schickt seine Zeugen in die Welt nicht ohne diese Kraft. Zu wichtig ist das Zeugnis Gottes. In Apostelgeschichte 1 sagt Jesus seinen Jüngern, ich habe einen Auftrag für euch, geht hinaus nach Jerusalem, Judäa und bis ans Ende der Welt. Aber auf keinen Fall geht ihr, bis der Heilige Geist da ist. Ihr schließt euch ein. Cage Stage. Ihr geht ins stille Kämmerlein. Ihr geht nicht raus. Ihr macht euren Mund nicht auf. Ihr sagt nichts, denn ihr könnt keine Zeugen sein ohne diesen Geist. Katastrophe würde passieren. Ihr seid vollkommen unfähig. Petrus, du konntest nicht mal Zeuge sein von einer kleinen Magd am Kohlenfeuer. Wie soll das werden, wenn ihr vor Hunderten und Tausenden stehen und predigen müssen, bekennen müssen, da braucht ihr Kraft aus der Höhe. Da braucht ihr Kraft aus der Höhe. Wenn sie euch wegführen werden, zu steinigen und euch zu töten, da braucht ihr Kraft aus der Höhe. Ich sende euch als Zeugen, aber doch nicht alleine, nur mit dem Heiligen Geist. Was für ein Trost. Was für ein großer Trost. Wir haben einen tätigen Familienanwalt in uns, der uns in diesen Situationen hilft, und dürfen Mut fassen. Nun lasst mich an dieser Stelle einen kleinen Schwenk machen zu einer theologischen Frage. In den letzten 70 Jahren wurden mehr Bücher über den Heiligen Geist geschrieben als im ganzen Rest der Kirchengeschichte zusammen. Der Heilige Geist ist ein großes Thema in der Christenheit. Und du bist vielleicht auch schon mal konfrontiert worden mit der Aussage oder vielleicht der impliziten Annahme, dass den Heiligen Geist eigentlich wirklich nur Christen haben, die etwas erfahren haben, was man Geistestaufe nennt. Christen, die vielleicht mit Wasser getauft wurden, aber noch nicht diese Geistestaufe haben, die haben den Heiligen Geist noch nicht. Und in denen wirkt auch keine Kraft, in denen spricht auch kein Heiliger Geist. Und die können sich eigentlich auch nicht darauf verlassen, dass in solchen Krisensituationen, wo jemand sagt, wieso tust du das als Christ, dass da der Heilige Geist praktisch hilft. Die charismatische Bewegung zu charakterisieren ist schwierig, aber eines haben Charismatiker als Grundaussage gemein, und diese Grundaussage ist, dass sie unterscheiden zwischen Wassertaufe und Geistestaufe. Zwischen Christen, denen nur vergeben ist, und Christen, die schon geisterfüllt sind. Das ist eine Grundannahme der charismatischen Bewegung heutzutage. Was ist davon zu halten? Ist das biblisch? Müssen wir eine Geistestaufe anstreben, damit wir solche Zeugen sein können, wie Jesus sie hier beschreibt? Zeugen für die Welt, Zeugen, in denen der Heilige Geist wirkt. Die Antwort ist ganz klar nein. Und ich möchte dir ein paar Argumente dafür geben, aus der Schrift. An vielen Stellen fordert Gott, Menschen auf, getauft zu werden. An vielen. Aber an keiner einzigen Stelle fordert er Christen dazu auf, getauft zu werden mit dem Heiligen Geist, eine Geistestaufe zu suchen, zu erbitten oder ähnliches. Wozu uns das Neue Testament immer und immer wieder auffordert, ist, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Aber das ist etwas ganz anderes. Der Füllstand des Heiligen Geistes, der kann unterschiedlich sein. Ja, wir können den Heiligen Geist doch betrüben. Wir können leer sein und wir können voll sein. Aber Christen ohne Heiligen Geist, das ist im Neuen Testament überhaupt nicht bekannt. Es gibt keine Basischristen und dann gibt es auch keine fortgeschrittenen Christen, keine Basischristen ohne Heiligen Geist und fortgeschrittene Christen mit Heiligem Geist. Diese Taufe des Heiligen Geistes ist keine trennende Taufe, sondern eine einende Taufe. Hör mal, was Paulus an die Korinther schreibt. Und die hatten ja nun wirklich mit dem Heiligen Geist ihre Themen. Er schreibt zu ihnen, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knecht oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Paulus spricht hier davon, dass jeder Christ Mitglied am Leib der Gemeinde ist. Wie wurde er das? Indem er hineingetauft wurde durch den einen Geist. Das ist die Geistestaufe. Das, was jeder Christ erlebt. Der Heilige Geist macht uns durch ein Wunder zu einem Glied am Leib. Verbindet uns als Geschwister und verbindet uns mit unserem Haupt Jesus Christus. Römer 8, Vers 9 sagt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wie deutlicher kann es noch sein? Es gibt keine Christen ohne Heiligen Geist in ihnen. Charismatiker erwarten normalerweise irgendwelche überschwänglichen Gefühle, ein besonderes Erlebnis, Wunderkräfte, mindestens allerdings Zungenrede als Zeichen, dass diese Geistestaufe stattgefunden hat. Aber warum sollten wir das erwarten? Viel größere und wichtigere Ereignisse im Leben eines Christen wie die Adoption als Kind Gottes, die Rechtfertigung, passieren vollkommen ohne äußerliches Zeichen von irgendetwas. Nun kann man fragen, aber was ist mit Pfingsten und was ist mit den verschiedenen Pfingsten in der Apostelgeschichte und das würde hier zu weit gehen, in dieser Predigt darüber zu sprechen, aber lasst mich nur so viel sagen. Diese Annahme der zusätzlichen Geistestaufe hat ein sehr, sehr kleines Bild von Pfingsten. Denn das, was diese Leute sagen müssen, im Prinzip, Pfingsten ist nur ein Ereignis, das muss immer und immer wieder geschehen. Aber was Pfingsten eigentlich war, ist die Erfüllung der Prophetie von Joel. Joel hat prophezeit, im neuen Bund, da wird es anders sein als im alten Bund. Da werden nicht mehr nur irgendwelche ausgewählten Leute den Heiligen Geist haben. Saul und David und so Könige und Propheten, sondern alle, die Töchter und die alten Männer, und die werden alle den Heiligen Geist kriegen. Das ist am Pfingsten passiert. Alle kriegen den Heiligen Geist, ausnahmslos alle. Und er bleibt auf ihn. Bei Saul kam der Heilige Geist, ging der Heilige Geist. Bei David kam der Heilige Geist, aber er betete, Gott, nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir. Das ist alles anders im neuen Bund. Im neuen Bund bleibt der Heilige Geist, wie auch prophezeit ist, von Jesus Christus. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, Jesaja 11, Vers 2. Das ist wahr für ihn und das ist wahr für uns. Das ist das Neue am neuen Bund. Der Punkt von Pfingsten ist, der Geist kommt auf alle und der Geist bleibt auf allen. Warum haben wir noch mehr Pfingstereignisse? Es sind insgesamt 4 Stück. Weil es 4 Gruppen gibt, die in der Apostelgeschichte eine Rolle spielen. Die Juden, die Gottesfürchtigen, die Heiden und die Samariter. Und alle diese 4 Pfingstereignisse betreffen eine von diesen 4 Gruppen. Und der Punkt, Petrus steht da und sagt, ich bin erstaunt, Gott gibt denen den Heiligen Geist, wie könnten wir denen noch wehren, Teil der Gemeinde zu sein? Das ist der Punkt, nicht Geistestaufen, kommen, sondern Gott schließt alle ein, alle bekommen den Heiligen Geist und er bleibt auf allen. Die Gemeinde sind nicht nur die Juden in Jerusalem, die Gemeinde sind die Samariter und die Gottesfürchtigen und die Heiden, alle, die glauben an Jesus Christus. Was heißt das nun für dich? Es heißt für dich, wenn du bekehrter Christ bist, dann unterscheidet dich nichts von diesen Jüngern, die den Heiligen Geist als tätigen, aktiven Familienanwalt haben. Du darfst vertrauen. Dir ist auch gesagt, was Jesus Christus sagt, sorge dich nicht. In dir ist eine tätige Kraft, die dir helfen wird, zu sein, was Gott für dich bestimmt. Zeuge in dieser Welt. Du bist ein Zeuge des Heiligen Geistes. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst vertrauen, dass Gott dich durchzieht. Du darfst nach innen schauen und auf dich selbst Acht haben. Du darfst nach oben schauen und Gott anrufen, aber du brauchst nicht auf den Sturm zu schauen. Du kannst darauf vertrauen, dass der Heilige Geist bei dir ist. Und lass uns drittens betrachten, nachdem wir gesehen haben, dass die Jünger berufen sind, Zeugen in der Welt zu sein, Zeugen des Heiligen Geistes zu sein. Drittens, Jesus Nachfolger sind Zeugen bis zum bitteren Ende. Jesus Nachfolger sind Zeugen bis zum bitteren Ende. Der ganze Teil dieser Vorankündigungskatastrophen von Vers 5 bis Vers 13 ist wie eine Steigerung. Eine Steigerung von fern zu nah. Ihr werdet von Kriegen hören und am Ende werdet ihr selbst Leid erleben. Und es ist eine Steigerung in Intensität des Leids. Ihr werdet von Kriegen hören und am Ende wird es euch selbst betreffen. Auf allerintimste Weise. Lasst uns lesen die Verse 12 und 13. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Jedermann wird sie hassen. Von allen werdet ihr gehasst werden. Und damit sie wirklich wissen, was alle heißt, geht er bis in die Familie. Eltern gegen Kinder, Kinder gegen Eltern. Kinder werden die eigenen Eltern verpfeifen, an die Behörden ausliefern, werden sagen, da ist so ein Christ, nehmt ihn fest, werft ihn den Löwen vor. So schlimm wird der Hass sein, so schlimm wird die Verfolgung sein. Unvorstellbar. Das neue Reich kennt kein Vererbungsprinzip. Die Trennlinien dieses Reiches gehen mitten durch die Familien. Was Jesus hier beschreibt, ist der Gipfel des Schmerzes, den ein Mensch in Verfolgung empfinden kann, wenn seine eigene Familie sich gegen ihn wendet. Aber Vers 12 ist mehr als nur die Beschreibung einer persönlichen Katastrophe. Vers 12 ist ein Aufgriff einer Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und ich möchte das betonen, denn diese ganze Prophetie ist durchwoben von, dass das Jesus Anklänge aus dem Alten Testament nimmt und hier einarbeitet, um einen Punkt zu machen. Und welcher Punkt das ist, das möchte ich mit euch betrachten, denn das, was er hier zitiert oder aufgreift, ist eine Stelle aus dem Propheten Micha. Der Prophet Micha war ein Zeitgenosse von Jesaja. Und Jesaja und Micha und diese Propheten predigten gegen das Volk Israel und sagten, Gott wird euch bestrafen für eure Untreue. Und jetzt hört einmal, was Micha in Kapitel 7 prophezeit. Ganz, ganz interessant. Wehe mir, denn es geht mir wie denen, die Obst einsammeln, die bei der Weinernte Nachlese halten. Keine Traube mehr gibt es zu essen. Keine Frühfeige, nach der doch meine Seele verlangt. Der Getreue ist aus dem Land verschwunden. Da sucht jemand Frucht. Da sucht jemand Frühfeigen. Erinnert euch das an was? Jemand sucht Frühfeigen? Jemand sucht Gerechte und findet keine? Markus Kapitel 11, Jesus am Feigenbaum. Der Getreue ist aus dem Land verschwunden. Kein Redlicher ist mehr unter den Menschen. Sie alle lauern auf Blut. Jeder jagt seinen Bruder mit Netzen. Zum Bösen brauchen sie beide Hände, um es ja recht gut zu machen. Der Fürst fordert und dem Richter ist es, um den Lohn zu tun. Der Große sagt, wie er es haben will, und danach drehen sie es. Der Beste von ihnen ist wie ein Dornstrauch. Der Redlichste schlimmer als eine Dornhecke. Doch der Tag, den deine Wächter schauten, deine Heimsuchung ist gekommen. Da werden sie nicht aus noch ein wissen. Verlasst euch nicht auf den Nächsten. Vertraut dem Verwandten nicht. Bewahre die Pforte deines Mundes vor der, die in deinen Armen liegt. Denn der Sohn verachtet den Vater. Die Tochter lehnt sich auf gegen die Mutter. Die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Die Feinde des Menschen sind seine eigenen Hausgenossen. Keine Frucht im Volk Israel. Keine Frühfeigen mehr. Kein Obst. Kein Redlicher. Es ist so schlimm, dass selbst in den Familien, selbst unter Liebespaaren, da hat jemand seine Braut im Arm. Und Micha sagt, sag ihr nichts, denn ihr Herz ist nicht vor Liebe. Sie wird dich ans Messer liefern, wenn es zu dem Tag kommt. Den die Wächter schauten, also die Propheten, die Heimsuchung, also die Einnahme des Volkes Israel, die Zerstörung des Volkes Israel. Und Jesus macht einen Anklang an diese Prophetie und sagt, das, was damals geschehen ist, so schlimm, wie es damals war, dass es nicht mal in den Familien mehr Liebe gab untereinander, das ist in dieser Zeit auch. Und deswegen wird das, was damals geschah, nämlich die Zerstörung des ersten Tempels, hier auch erfüllt werden. Der Punkt ist nicht nur, dieses Volk ist moralisch degeneriert. Der Punkt ist nicht nur, ihr werdet in euren eigenen Familien verfolgt werden. Der Punkt ist nicht nur, euer Leid wird unermesslich groß sein. Der Punkt ist auch, dieses Volk Israel, diese Generation des Volkes Israel, wird erleiden, was die Alten erlitten. Es wird sich wiederholen. Der Tempel wird wieder zerstört werden. Aber für die Jünger bedeutet das erstmal, sie sind konfrontiert mit einer unglaublich schwierigen Situation. Verletzung, Leid, Schmerz, Wut, all diese Dinge. Und Jesus endet diesen ersten Teil seiner Rede mit einer Feststellung, mit einer Aussage, nämlich, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Jetzt mag man sich fragen, ist das eine Messlatte oder ist das eine Zusage? Will Jesus sagen, also hier ist der Test. Wer das schafft, qualifiziert sich fürs Reich Gottes. Der kommt in den Himmel. Oder sagt Jesus, das wird über euch hereinbrechen. Und die, die gerettet werden, die wahren Christen, die wahren Erlösten, ich verspreche euch, sie werden ausharren. Sie werden ausharren. Alle, die wirklich gerettet worden werden, die erwählt sind, die werden ausharren. Die müssen sich auch keine Sorgen machen. Sie werden ausharren. Messlatte oder Zusage? In Kapitel 4 des Markus-Evangeliums gab Jesus das Gleichnis vom Ackerfeld. Und ihr wisst, auf dem zweiten Ackerfeld, da wuchs die Saat des Wortes gut auf, aber sie ging ein, als Verfolgung kam, die Sonne aufging. Die Echtheit von Zeugen wird geprüft im Feuer. Die Echtheit von Zeugen wird geprüft im Feuer. Aber was Jesus hier sagt, ist nicht eine Messlatte für Leistung. Denn sonst wäre die Errettung eine Gerechtigkeit aus Werken und nicht aus Gnade. Sondern sie ist eine Zusage für all jene, die wahrhaftig Christen sind. Gott wird sie bewahren. Überlegt mal, in Vers 11 sagt doch Jesus, der Heilige Geist wird euch Worte geben in euch. Er wird euch Worte geben. In Philipper 1, Vers 6 sagt Paulus, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi Jesu. Gott macht euch zu Zeugen. Johannes 6, Vers 39, das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Jesus wird keinen verlieren, den ihm der Vater gegeben hat, vor Anbeginn der Welt. Aber uns geht es doch oft anders. Wir sind Zeugen und wir sind manchmal auch scheiternde Zeugen. Wir stehen nun da, wir müssen Rede und Antwort stehen, vor wem auch immer. Und dann tun wir es nicht. Sind wir nun gescheitert? Sind wir nun hier solche, die nicht gerettet werden, weil sie nicht ausgeharrt haben bis ans Ende? Die Antwort ist ganz klar nein. Denken wir nur an Petrus. Denken wir nur an Petrus. Ich habe vorhin diese Kohlenfeuergeschichte angebracht. Bevor das passiert, sagt Jesus zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Vor einer kleinen Magd wird dir grauen. Hat Petrus beharrt bis ans Ende? Nein. Er ist gefallen. Total gescheitert als Zeuge am Kohlenfeuer. Als sein Herr drin vor Gericht stand, hat er nicht bestanden. Aber es gibt nicht nur die sichtbare Realität, dass Simon durchfällt als Zeuge und erbärmlich scheitert. Es gibt noch eine andere verborgene Realität, die Jesus ihm eröffnet, nämlich Satan ist am Werk und er begehrt, diese Jünger zu sieben wie den Weizen, rauszuziehen, zu vernichten. Aber nicht nur Satan ist am Werk, sondern Jesus selbst. Und er sagt, ich habe für dich gebeten. Jesus ist da und betet, dass Satans Plan nicht aufgeht. Und das Ganze, was Petrus erlebt, als Zeuge zu scheitern, Jesus sagt ihm, wenn du dann umkehrst, stärke deine Brüder. Und wie stärkt er seine Brüder? Indem er sagt, Leute, mir ging es auch so. Gott hat mich nicht verlassen. Ich bin gescheitert als Zeuge. Ich hatte Menschenfurcht, aber Gott hat mich nicht verlassen. Das ist das Evangelium. Wir haben gesündigt, Gott sandte seinen Sohn, der Heilige Geist machte die Jungfrau Maria schwanger, das ewige Wort wurde Mensch, der Mensch Jesus Christus lebte ein perfektes Leben. Der Vater lud alle Schuld auf seinen Sohn, der Vater behandelte ihn als Verbrecher, er tötete den Sohn für uns, er weckte den Sohn auf, der Sohn stand auf, fuhr auf zur Rechten, schickte den Heiligen Geist, der Heilige Geist kommt in jeden, der Gott nachfolgen will, an ihn glaubt. Das ist das Evangelium und sag mir in dieser Geschichte, wo kommt der Mensch vor? Er kam vor in meinem ersten Satz. Und dieser erste Satz lautete, wir haben gesündigt. Der Rest des Evangeliums ist das, was Gott tut. Nicht das, was wir tun. Es ist das, was Gott tut. Das ist das Evangelium. Die gute Botschaft beginnt da, wo Gott anfängt zu handeln. Die schlechte Botschaft ist das, wo wir handeln. Der Beitrag des Menschen zum ganzen Evangelium ist dieser: Sünde. Gott wird uns durchtragen, auch wenn wir als Zeugen scheitern, erbärmlich scheitern. Christus bewahrt seine Schafe, keines geht verloren. Wir müssen keine Angst haben, als Christen zu versagen in dieser Stunde und dann unser Heil zu verlieren. Wir können darauf vertrauen, dass sein Geist uns führt, selbst auch in unserem Scheitern. Und so können wir zitternde und schwache Zeugen sein, die gar nichts zu sagen wissen, die vor Hass und Feindschaft der Neinsager und der Kritiker einfach einzuknicken drohen. Aber lasst uns erinnern, wozu wir berufen sind. Und wenn wir umkehren davon, von unserem Scheitern als Zeugen, uns selbst und unsere Brüder zu stärken und sagen, wir sind berufen als Zeugen. Als Zeugen vor dieser Welt, als Zeugen des Heiligen Geistes und als Zeugen in den krassesten, extremsten, privatesten Umständen. Nicht, dass Petrus später nicht immer noch mit Menschenfurcht zu kämpfen hatte. Der Apostel Paulus erzählt uns davon. Aber du siehst, was Gottes Geist zu tun vermag in einem, der dann, als der Geist auf ihn kommt, predigt vor Tausenden mit Vollmacht. Das ist, was Gottes Geist tun kann. Und wie Gott diesen armen, furchtsamen, menschenfürchtigen Petrus packt und ihn zu einem Zeugen macht vor dieser Welt. Zu einem Zeugen des Heiligen Geistes. Zu einem Zeugen bis zum bittersten Ende. Das schenkt uns Gott. Amen. Amen. Lass uns einen Moment der Stille nehmen und ich schließe dann noch im Gebet.